Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.
Willkommen zu Bern einfach Spezial von diesem Samstag. Wir reden über die elektronische Identitätskarte mit Monika Amtwerth. Sie ist Generalsekretärin von Digitale Integrität. Sie hat etwas gegen die EID und das werden wir diskutieren. Zur Erinnerung, 2021 hat man eine private Lösung abgelehnt an der Urne, ist von links bekämpft worden. Jetzt kommt eine staatliche EID und Monika Amtwerth hat auch da etwas dagegen. Ja, willkommen bei Bern einfach.
Grüezi, willkommen auf uns. Freut mich, bei Ihnen zu sein.
Ja, was ist das wichtigste Argument von Ihnen, warum dass man Nein stimmen gegen die EID?
Also das wichtigste Argument ist wahrscheinlich ultimativ, dass man da eine Infrastruktur kreiert, um Passdaten zu kontrollieren und dass das auch privaten Firmen zugänglich gemacht wird und nicht nur im Staat. Und wir werden die freiheitliche Demokratie eigentlich gar nicht kontrolliert, also höchst selten, und da schaut man sehr genau drauf. Und jetzt sollen plötzlich private Unternehmen, darunter auch sehr problematische Big-Tech-Unternehmen, seriell quasi unsere Passdaten können abrufen können. Der Staat stellt dann Infrastruktur zur Verfügung. Und dort gibt es Risiken drin und da müsste man sich dagegen absichern. Und das macht das EID-Gesetz leider überhaupt nicht. Und darum sind wir also dagegen.
Können wir mal, damit das alle gleich verstehen und auch ich, weil ich von diesen Sachen nicht so eine Ahnung habe. Das Gesetz sieht vor, dass ich eine EID sozusagen machen kann beim Staat. Und dann habe ich die und dann benutze ich die. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, bedeutet das, will ich sie dann benutzen, landen die Sachen bei privaten Firmen. Oder liege ich da falsch?
Ja, jein. Also es ist ja so, dass private Firmen sollen können, die von ihnen abfragen. Also, es ist keine einzige Firma ausgeschlossen. Es gibt keinerlei Beschränkung. Also das heisst, es ist denkbar und vom Gesetz so möglich gemacht, dass eine Firma, sagen wir eine grosse Firma, sagen wir jetzt mal Zalando, da gibt es ein paar Leute, die vielleicht mal Päckchen bestellen, könnte sagen, ja, wenn sie jetzt sich da mit der EID einchecken, und das ist dann sehr einfach mit einem Knopfdrückli, dann kommen sie 10% über beim ersten Mal, wenn sie das machen, und ab dann sind Passdaten bei dieser Firma. Also man macht da eine Kommerzialisierung von den Passdaten möglich. Das ist eine Datenkategorie, die so vorher nicht genutzt worden ist.
Und wieso soll das so ein grosser machen? Was hat er denn für Vorteile? Wie muss ich das verstehen?
Also der Vorteil für Firmen ist unterschiedlich. Er ist sicher überall Effizienz. Also man weiss, Passdaten sind sozusagen hundertprozentig sichere Daten, weil das ist staatlich verifiziert. Man weiss, das ist wirklich die Person. Man weiss, die lebt auch wirklich noch. Das sind zertige Sachen. Und das ist wichtig für die Überwachungsindustrie, also wo ihr das Geld macht mit dem eigentlich Überwachen von uns allen per Daten und die verkauft und verwertet, sei es zu Werbezweck, das ist fast noch ein bisschen der harmlosere Zweck, aber auch zu politischen Zweck, Stichwort Cambridge Analytica, wenn das einigen etwas sagt. Für die ist das relevant, dass sie die Daten haben. Das ist für die sehr attraktiv. Ja.
Jetzt sagen die Befürworter und der Bundesrat sagt, ja, wer das nicht will, der muss es nicht machen. Die EID ist komplett freiwillig. Da muss niemand dabei sein. Was sagen Sie auf das Argument?
Ja, also zwei Sachen. Also erstens, man sollte so etwas überhaupt nicht machen, weil es ist nicht im demokratischen Sinn. Und dann sagen, ja, aber es ist ja freiwillig. Irgendwie muss man eine Grundsatzfrage stellen, wieso macht man überhaupt so einen Schritt? Das ist das Erste. Und dann das Zweite, freiwillig ist es eben nicht wirklich, weil im Gesetz fehlt ein Diskriminierungsschutz. Also es ist im Gesetz nicht eingebracht, dass man sicher keine Gebühren wird antreffen, wenn man die Idee nicht braucht. Man ist gegen das nicht abgesichert. Man ist auch dagegen nicht abgesichert, dass man Umtrieb wird erfahren, wenn man die Idee nicht braucht. Also beispielsweise, ja, das Amt ist jetzt halt nur noch am Donnerstagmorgen von 9 bis 10 offen, oder? Und dann kann niemand hingehen und dann so wird man gedrängt, das zu brauchen. Und das sind einfach, ja, das müsste man absichern, wenn man das will, demokratisch machen und wirklich Freiwilligkeit garantieren. Stichwort Recht auf ein Offline-Leben, so nennt sich das. Das müsste integriert sein. Und das ist eigentlich etwas, was die Stimmbevölkerung auch am Fordern ist. In verschiedenen Kantonen sind Initiativen durchgekommen, Volksinitiativen oder parlamentarische Initiativen, mit überwältigenden Mehrheiten von 90-95%. Das muss man mal noch suchen. Also die Leute wollen das Recht auf ein Offline-Leben. Jetzt kommt das ED-Gesetz, das das eigentlich nicht garantiert. Das können wir nicht verstehen und darum sind wir auch dagegen.
Warum garantiert es nicht? Was ist denn genau Stoßende? Oder was fehlt? Was hat man müssen reinschreiben, dass es das gibt, die das Recht eben da mitmachen zu müssen?
Ja, halt wirklich. Also es braucht eine explizite Nennung, entweder von dem Recht auf ein Offline-Leben und sagen, dass das garantiert ist, dass also unter allen Umständen ein diskriminierungsfreier Zugang zu analogen Alternativen gewährleistet ist, dass man nicht gezwungen ist, digitale Technologien zu nutzen. Und das hat zweierlei Gründe, wieso das wichtig ist. Ein Grund ist ein datenschützerischer Grund. Das garantiert eigentlich eine gute Digitalisierung, wenn man das Recht auf ein Offline-Leben hat, weil der beste Datenschutz ist, wenn man keine Daten abgeben muss. Das ist der erste Grund. Und dann gibt es einen zweiten Grund, das ist ein gesellschaftlicher, sozialer oder auch ein gesundheitlicher Grund. Die Menschen sollten nicht gezwungen werden, vom Telefon abhängig zu sein, das Telefon müssen sie nutzen. Weil wir haben verschiedenste Probleme mit dem Telefon. Nicht nur mit Jugendlichen, die abhängig werden. Auch, wir müssen ehrlich sein, auch die Erwachsenen haben Probleme mit dem. Und das ist eigentlich bekannt. Und das hängt auch wieder am Geschäftsmodell von der Überwachungsindustrie. Also das ist das Überwachungsgeschäftsmodell. Die Sachen sind so gemacht, dass wir abhängig werden. Und das müssen wir bekämpfen. Und das ED-Gesetz macht halt den Schritt wieder in die gleiche Richtung. Und das ist falsch. Ja.
Man könnte vielleicht das an einem Beispiel ein bisschen exerzieren. Das ist im K-Tipp gestanden. Oder dass man zum Beispiel, wenn man offenbar hinterlegen will, dass man seine Organe nicht spenden will. Wir haben dort die Widerspruchslösung. Wer das nicht will, der muss das sagen. Das würde man nachher nicht mehr können machen, weil zum das machen, braucht es ein EID. Ist das richtig?
Da muss ich jetzt sagen, das ist nicht richtig. Es gibt eine Lösung, die man immer noch widersprechen kann. Wir haben das abgeklärt.
Okay, das heisst, die Geschichte stimmt nicht.
Die stimmt nicht.
Aber also, sie ist kompliziert.
Also vom K-Tipp sonst, ich habe das auch gelesen, den Artikel, der K-Tipp ist ja eine super und ganz wichtige Zeitschrift und macht einen super guten Job, auch in dem Artikel übrigens, der lohnt sich zu lesen, einfach der eine Punkt. Aber es ist eine umständliche Lösung, die man muss anstreben, wenn man sonst widersprechen will. Wir haben es abgeklärt, das ist irgendwie möglich, ja.
Okay, und alle anderen Dienstleistungen, die der Staat macht, was befürchten Sie denn dort konkret? Also, dass ich irgendwie, wenn ich aufs Passbüro gehe, dass ich, was auch nicht, Hindernis habe, oder dass es nur noch irgendeine halbe Stunde am Tag offen hat, aber das ist ja alles nicht klar, oder?
Ja, das ist genau das Problem, dass es eben nicht klar ist. Sie sprechen den wichtigsten Punkt an. Das muss klar ausgedrückt sein, dass es eben nicht zu irgendeiner Form von Diskriminierung kann kommen. Und wieso ist das wichtig gewesen? Und ich... Wir sind in einem gesunden Alter und können alles machen, aber es gibt auch Menschen, bei denen ist das nicht so, ältere Personen, wo es ganz wichtig ist, dass sie auf ein Amt gehen können, dass sie abgeholt werden von einer Person. Da geht es auch um Stichwort Menschenwürde. Wir müssen eine Gesellschaft machen, die für alle ist. Wir müssen eine Digitalisierung machen, die für alle ist. In dem Sinn müssen wir solidarisch sein, in einem demokratischen Sinn, es müssen alle können, teilnehmen. Und das ist nicht garantiert in dem Gesetz. Das ist schlecht.
Jetzt, Sie haben den Datenschutz angesprochen. Der Bund sagt dort, ja, aber die Daten sind ja bei uns, beim Staat, sicher hinterlegt. Vielleicht können Sie das noch ausführen, wo Ihrer Meinung nach denn wirklich das Problem ist.
Ja, also, ja, dass der Bund spricht jetzt das an, dass es heisst, ja, es gibt eine staatliche Lösung, oder? Das ist so ein Feigenblatt, wo der Bund und die Ja-Kampagne vor sich her trägt. Und die Analogie, die ich inzwischen gefunden habe, ist, oder so die Metapher, ist eigentlich ein Kessel. Man hat einen Kessel mit 20 Löchern und es säudert Wasser raus. Und jetzt hat man ein Loch gestopft und das heisst, Daten sind jetzt beim Bund. Und jetzt zeigt man mit dem Finger die ganze Zeit auf das eine Loch und sagt, wie schön ist jetzt das gestopft und das haben wir so gut gemacht. Und das ist auch wahr, das ist auch gut, aber es ändert nichts daran, dass aus diesen 19 anderen Löchern das Wasser raussäudert. Also einfach, um das mal zu sagen, und um das geht es. Und jetzt, der Datenschutz, wieso ist der nicht gut? Da gibt es verschiedene Punkte. Also ein Punkt ist sicher, indem man erlaubt, dass private Firmen das können abprüfen können, das sollte man per se mal nicht machen. Das ist per se grundfalsch. Was nachher passiert ist, das liegt auf diesen Server rum. Also von beliebigen Firmen, da kann man dann noch lange reden, es ist jetzt staatlich. Das ist nach beliebigen Firmen speichert, nachher könnt ihr Daten abspeichern, man muss wissen, zum Lesen muss man immer speichern. Das gehört dazu, das ist ein Prozess, kann man nicht trennen voneinander. Die liegen dort umeinander und Firmen sind ein einfaches Ziel für Hacker, weil viele sind auch nicht gut abgesichert etc. Oftmals liegt vielleicht gar nicht so spannendes Zeug, ab dann, wenn aber Passdaten dort liegen, sieht es vielleicht anders aus. Das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt. Aber es gibt noch andere Punkte. Also man hat zum Beispiel, das ist in diesen viel gelobten, vom Bund selber, viel gelobten, von der Ja-Kampagne, viel gelobten Partizipationsprozess, ist das immer wieder gesagt worden, dass es falsch ist, dass man jetzt eine Hacking-anfällige Technologie eingebaut hat, eine Typologie von einer Technologie, die bereits gehackt worden ist in Deutschland, durch den Chaos Computer Club dort, und zwar 2 Wochen, nachdem sie rausgekommen ist. Und das, was Hackerinnen und Hacker gesagt haben in diesem Partizipationsprozess, ist, stopp, macht das nicht, das ist nicht eine gute Idee. Für uns ist nicht die Frage, ob wir das hacken können, für uns ist die Frage, wie viele Wochen dauert es. Und so Sachen hat man gemacht. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und das ist eigentlich ehrlich gesagt, könnte sagen, es ist echt fahrlässig.
Wie müssen wir das denn machen, damit es ein Datenschutz ist, der funktioniert? Also gibt es denn überhaupt, wenn Sie sagen, ja, das Verifizieren von Daten führt automatisch dazu, dass sie an einem anderen Ort liegen, zusätzlich zum Bund. Ja, wie müssen wir es denn machen?
Ja, kommt immer wieder auf die gleiche Hauptproblematik. Nicht an private Firmen das abgeben, die kein Recht haben, Bürgerinnen und Bürger zu kontrollieren. Also ganz einfach. Und dann, wenn es nur bei staatlicher Seite wäre, dann wäre das nie das Problem, weil der Staat hat unsere Daten sowieso. Oder? Der ist auch verantwortlich zum Schutz von denen und hat auch, also konzentriert auch viel Energie auf das. Das ist nicht so die gleiche Situation, wie wenn das irgendeine hergelaufene Firma ist, wie das jetzt kann sein. Das ist das Erste. Und das andere einfach gesetzlich vorgeschriebene Situationen. Dass eine Bank das kann abfragen, wenn wir ein Konto machen, okay, wäre okay. Aber das ist, nochmal, das ist ganz eine andere Lage, die ich jetzt hier beschreibe, die gut wäre, wie was das Gesetz veranstaltet. Das Gesetz schafft die Grundlage für etwas ganz anderes, was schlecht ist.
Und, das würde aber heissen, dass der Anwendungsbereich dann kleiner wäre. Also er wäre vor allem halt für den Kontakt von mehr zu staatlichen Stellen und eben nicht, wie es zum Beispiel der Herr Jans an der Medienkonferenz gesagt hat, zum Abchecken, ob jemand Alkohol kaufen oder eben, oder der Fall Zalando, den Sie jetzt geschildert haben, wo es einfach das Interesse von der Firma ist. Also, man würde es für viel weniger brauchen, oder?
Ja, richtig. Ja, es ist so. Also ich meine, der Alkoholkauf ist da ein Spezialfall. Ja, also dort finde ich es auch, es wäre heikel. Also dort muss man immer eine Güterabwägung machen bei all diesen Sachen. Und das finde ich jetzt, also klar, man kann also Alkohol heimstellen. Ja, da muss man sich überlegen, ob jetzt x-beliebige Firmen irgendwo wegen dem sollen unsere Passdaten bekommen, damit man Alkohol kaufen kann. Die meisten Leute kaufen das wahrscheinlich einfach vom Geschäft. Also das ist jetzt ein Sonderfall. Und wegen dem ein 200 Millionen teures Projekt veranstalten mit unseren Steuergeldern, sodass nachher nicht zu unserem Nutzen, sondern zum Nutzen von Firmen, damit von der Überwachungsindustrie, dass die mehr Daten über uns haben. Das ist unverhältnismäßig gelinde gesagt und undemokratisch.
Gut, im vorliegenden Fall, es funktioniert heute sowieso nur halb, wenn Jugendliche Alkohol kommen wollen, dann finden sie immer einen Weg. Also das schaue ich sehr liberal halt an. Aber das kann man anders sehen. Ich glaube nicht, dass dort eine staatliche Aufgabe ist. Aber was mich noch wundernimmt, oder meine Befürworter sagen, ja, jetzt klingt nicht so blöd, sagen jetzt einfach, ja, weil wir brauchen das Gesetz, weil wir Digitalisierung brauchen. Die Schweiz wird abgehängt, habe ich heute Morgen irgendwo gelesen, wenn wir da nicht mitmachen. Sind Sie denn Verhinderin von der Digitalisierung und wo uns sicher auch etwas bringt?
Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Wir sind aber für eine progressive Digitalisierung. Und die Digitalisierung, die das ED-Gesetz dafür steht, das ist ehrlich gesagt, an dem Punkt müsste man sich sagen, veraltete Form von Digitalisierung, die ist eingeläutet worden mit dem Platz von der Dotcom-Blase, wo der Überwachungskapitalismus eigentlich angefangen hat, weil die Firmen sich müssen über Wasser halten mussten. Und das basiert darauf, das ist eine Art, ehrlich gesagt, ein trojanisches Pferd, das Big Tech eingeschleust hat in unsere Gesellschaften. Die Leute haben ja nicht gemerkt, wie sie überwacht werden. Das läuft jetzt seit 25 Jahren. Und das ist erst kürzer, mit in der breiten Gesellschaft das Thema. Also das ist die überalterte oder alte Form von Digitalisierung, wo letztlich antidemokratisch sich auswirkt, was immer klarer wird für uns alle. Stichwort nochmal der Cambridge Analytica-Skandal, der können viele Leute anknüpfen, die sich sonst nie mit dem Thema befassen. Das sage ich jetzt gerade schnell. Dort hat man mittels Facebook-Daten können die US-Wahlen manipulieren, oder? Und das ist einfach die Spitze vom Eisberg, von was alles möglich ist. Also man weiss, dass Big Tech das Potenzial hat und das auch macht und Gesellschaften unterläuft, so Demokratien unterläuft, und das ist sehr gefährlich. Und meiner Meinung nach sind wir an einem Wendepunkt. Also auch, kann man vielleicht auch noch schnell so einen Blick auf die Weltlage werfen und sagen, wir haben eine Weltlage, die irgendwie unsicher ist, generell in den USA sieht man ja auch problematische Tendenzen, wo ich sage jetzt mal Demokratieabbau, so Fragen stellen sich. Big Tech in den USA ist eng verbunden mit dem amerikanischen Staat. Also man muss sich auch in dieser Hinsicht überlegen, ob man jetzt kooperieren und sich eigentlich ausliefern, ganz ehrlich gesagt, weiterhin in dieser Form von Digitalisierung. Und jetzt kommen wir zum Gegenteil. Was ist die gute Digitalisierung? Das muss man ja jetzt auch noch sagen. In welche Richtung soll es denn gehen? Jawohl. Also ich, wie gesagt, ich bin von der Digitalen Integrität Schweiz. Wir sind eine Partei mit ganz vielen Digitalexpertinnen und Experten, mit einem grossen Netzwerk. Das sind alles Leute, die sehr nahe an der Digitalisierung dran sind und auch die Vorteile natürlich kennen und nutzen von dem. Viele Leute übrigens von uns sind eher jünger. Also ich bin selber ein Digital Native. Wir haben viele Leute, die noch jünger sind. Also einfach zu mal sagen, wir sind breit aufgestellt. Und das, was wir sehen, ist, wir wollen eine positive Digitalisierung für die Menschen. Und für die Menschen bedeutet für die Demokratie. Es muss demokratiekompatibel sein. Und was bedeutet das? Wir müssen in unserer Digitalisierung die Privatsphäre von den Menschen ins Zentrum stellen. Wir müssen alle Systeme auf das ausrichten. Also einerseits technologisch, andererseits auch gesellschaftlich. Da geht es auch um Aufklärung. Da würde es jetzt eben darum gehen, dass man nicht würde sagen, ja, macht doch die Idee und gebt eure Daten an private Firmen, insbesondere Big Tech, ab. Dann müssen wir das Gegenteil machen. Sagen, nein, das machen wir natürlich nicht. Und vielleicht auch generell davor warnen und sagen, wir müssen eine andere Strategie einschlagen, als weiterhin unsere Daten so abgeben. Beispielsweise, wenn wir jetzt anfangen, Microsoft abschaffen und so weiter, auch sich das bei Behörden überlegt. Das ist ein richtiger Schritt. Und die Idee steht für das alte Modell, wo Big Tech zudient. Und wir müssen in die Zukunft gehen, eine progressive Digitalisierung haben, wo eine Demokratie ehrende Digitalisierung ist.
Was sagen Sie jemandem, der vielleicht denkt, ja, Google weiss sowieso schon viel mehr über mich als ich selber. Und ich kenne so Leute auch, die irgendwo durch auch wirklich resigniert haben. Sie wissen zwar, es ist gefährlich, sie wissen, man sollte nicht und gleich, es wird einem schon jetzt relativ schwierig gemacht, wenn man, und umständlich gemacht, wenn man darauf achten will, auf seine Privatsphäre im Netz.
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich verstehe das auch. Es ist etwas wichtig zu wissen. Privatsphäre und mit dem positive Digitalisierung ist nicht etwas Schwarz-Weisses. Also, wenn jetzt dort die Daten liegen, das sind Datenpunkte und die Überwachung von diesen Firmen, das Überwachungsgeschäftsmodell hängt davon ab, möglichst viele Datenpunkte zu haben und auch immer neu, weil die Daten werden alt. Jetzt machen wir schnell ein fiktives Experiment miteinander. Wir stellen uns vor, ab heute stoppen wir den Datenfluss an Big Tech komplett aus der Schweiz. Innerhalb von 3 Monaten, sagen wir einfach, kennen die uns schon viel schlechter, die können viel schlechtere Vorhersagen über uns treffen und so weiter. Spielen wir es ein halbes Jahr für, ein Jahr für, sie sehen, wo ich rauslaufen will. Das macht einen grossen Unterschied. Also das heisst, wir müssen jetzt einfach abbauen, dass Daten an Big Tech fließen. Das ist echt das, was wir machen. Und der erste Schritt ist das Nein zu dieser EID, weil dort würden die Daten eben genau, dort würden riesige Schleusen aufgehen von einer neuen Datenkategorie namens Passdaten. Und das ist nur falsch, das zu machen. Das ist völlig falsch.
Man könnte sagen, wir haben einen Alliierten, das ist Zeit. The time is on our side, oder? Also sozusagen, oder?
Nur wenn wir umsteuern. Nur wenn wir eine Kehrtwende machen und nicht weiterhin dem Big Tech-Geschäftsmodell folgen und Daten dort abgeben und in Abhängigkeit bleiben. Wir brauchen Souveränität, wir brauchen digitale Souveränität. EIDE ist das Gegenteil von dem. Es schafft eine Big Tech-Abhängigkeit. Übrigens auch über Betriebssysteme. Man ist gezwungen, ein Google- oder ein Apple-Betriebssystem zu haben. Ultimativ ist das wieder eine Abhängigkeit von dem. Also das ist auch etwas auf dieser Ebene gar nicht Schlaues, was man da machen will. Also die Zeit ist nur auf unserer Seite, wenn wir die Kehrtwende machen, hin zu einer positiven Digitalisierung, hin zu einer demokratiezentrierten Digitalisierung. Und sonst ist sie gar nicht auf unserer Seite, dann wirkt sie gegen uns. Weil Big Tech kommt immer mehr Macht über. Und weil es Demokratie unterläuft, das weiss man auch. Also man kann, wie gesagt, es manipuliert die. Also es ist eigentlich auch der freie Wille in Gefahr. Das ist das. Das sind grosse Worte. Aber wir müssen irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir das benennen. Wir sind eigentlich auch diesbezüglich so ein bisschen in einer Krise. Wir müssen das abwenden und sagen, lassen wir reissen.
Was mich noch wundern nimmt, ist eine politische Frage. Weil das Referendum 2021 ist ja von links-grün geführt worden, weil das Hauptargument, ich habe es erwähnt, war, es ist eine private Lösung. Und jetzt ist links-grün völlig dafür für diese Lösung, obwohl sie sagen, es ist zwar beim Staat, wird es organisiert, aber es ist ein Feigenblatt der Staat, haben sie vorher gesagt, ganz am Anfang. Was ist denn schiefgelaufen bei links-grün? Und auch bei, meine, es gibt auch sonst auch Leute aus der digitalen Szene, die es nicht so schlecht finden. Was ist da passiert? Ist es ein naiver Glaube, dass es jetzt einfach besser ist? Oder?
Ja, das ist auch wieder eine super Frage. Also ich glaube, es ist multifaktoriell, wie viele Sachen. Ein Teil davon ist sicher das. Die Thematik ist sehr komplex und zeitaufwendig, wenn man sie sich aneignen will. Weil, das hat damit zu, dass nicht nur technologische Fragen berührt werden, die übrigens absolute Nischentechnologien sind. Also jetzt einfach reguläre Informatikerinnen und Informatiker wissen von diesen Sachen nicht viel, weil das einfach eine Nische ist und wenig Leute darüber Bescheid wissen. Das ist das Erste. Und dann ist es aber an der Schnittstelle auch zu juristischen Fragen. Also das Gesetz, wir stimmen ja ab über das Gesetz. Das heisst, man muss gewisse juristische Kompetenz dann haben, um das überhaupt können beurteilen. Und dann gibt es noch einen dritten Faktor. Und das ist eine demokratietheoretische Ebene. Also man muss zum Beispiel dort Überlegungen können anstellen und sagen, halt mal, in freien, in liberalen Demokratien, tut man sich dort ausweisen im Alltag? Tut man sich dort ausweisen gegenüber privaten Akteuren? Was bedeutet das für die Machtverteilung in einer Demokratie? Also das ist das Spannungsfeld, wo man das drinnen muss überlegen. Und jetzt, um das schnell zu erklären, also unsere Organisation, die Digitale Integrität Schweiz, die wo jetzt das Argumentarium erarbeitet hat, etc., also wir haben gesamthaft sicher über 3000 Stunden ausgegeben mit dem. Einfach um das zu erklären. Und ich denke, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier machen einen extrem guten Job und die machen das in vielen Fällen und die machen das aber auf ganz vielen, bei ganz vielen wichtigen Themen. Und die können doch nicht so eine Zeit ausgeben für so ein Thema, das ist schlichtweg unmöglich. Also ich würde also sagen, es ist quasi auch ein Problem von der Informationslage. Dann gibt es noch ein anderes Thema natürlich. Gewisse Firmen haben natürlich ein Interesse, dass jetzt so etwas gemacht wird. Also 200 Millionen, da kann man jetzt auch Geld verdienen. Das ist klar, die sind dann teilweise, treten die dann beratend auf, haben die Fachkompetenz und sagen dann vielleicht, ja, das ist jetzt ganz eine gute Idee, dass man das macht. Das ist ein weiterer Faktor. Und dann ist ein Faktor, also die digitale Gesellschaft ist ja eingebunden worden in diesen Prozess. Ich weiss, dass man dort auch nicht mit allem glücklich war und die Kritik auch von denen gekommen ist. Aber irgendwo in diesen sogenannten Partizipationsverfahren, wo man ja nachher dann behauptet, da sind jetzt alle wunderbar eingebunden worden, auch wenn ich persönlich Leute kenne, die ich weiss, die haben sich kritisch geäußert, sind einfach übergangen worden. Das macht natürlich mundtot und ich denke, das hängt auch noch von dem ab. Also, dass die eingebunden worden sind in diesen Prozess. Das ist multifaktoriell.
Ja. Ich glaube halt wirklich, was in der SP und in den Grünen passiert ist, ich habe noch ein paar Telefon gemacht, oder es fehlt dort halt ein Sensorium für das, was jetzt innen wichtig ist. Oder Sensorium für das Individuum und eben für die Tatsache, dass man nur frei ist, wenn man ohne Idee auf der Stirn durch die Straße läuft. Oder? Das ist, glaube ich, was fehlt dann auf selberer Seite. Und auf der bürgerlichen Seite hat man die Abstimmung verloren 2021 und man hat schlichtweg keine Lust mehr gehabt, so ein bisschen. Und darum ist jetzt so ein, wesentlich, die Verwaltung ist wahnsinnig stark bei der Ausarbeitung von dem Gesetz, oder? Man hat, Sie haben das erwähnt, man hat so Prozess durchgeführt, aber da lassen sich die Verwaltungsleute selten dann irgendwie ihre Meinung ändern. Das ist ein bisschen mein, aber so nah bin ich nicht dran. Aber es ist ein bisschen wie, es ist eben ein Unfall, wie das Gesetz entstanden ist. Es ist eben nicht so gelaufen, wie es eigentlich sollte laufen, dass man nach einer verlorenen Abstimmung nicht genau einfach ins Gegenteil hineinrutscht oder so. Ja. Was würden wir denn machen, wenn es wieder ein Nein gäbe? Ist denn, ein Scherbenhaufen? Dass ich nehme an, Befürworter würden das dann auch sagen. Ja, jetzt, wenn er jetzt da wieder Nein sagt, dann haben wir halt immer noch nichts und so. Ja.
Nein, ich glaube, man kann nur gewinnen. Ehrlich gesagt, man kann nur gewinnen, wenn man jetzt Nein sagt. Weil man schafft, also man will sich ein riesiges Problem anschaffen mit dem Gesetz, mit dieser Infrastruktur, mit diesen diversen Problemen, die ich vorhin geschildert habe. Bei einem Nein passiert das mal sicher nichts. Es passiert mal sicher nichts Schlechtes, das ist gut. Und nachher kann man schauen, man kann auch, ehrlich gesagt, man gewinnt auch ein Learning, weil man kann dann zuschauen, was andere Staaten jetzt machen. Weil wir sind da nämlich also vor der EU etc., die EU soll nachher kommen. Man kann zuschauen, was passiert denn jetzt da mit diesem System? Wie werden denn die jetzt genutzt? Also gerade bei so etwas, was so heikel ist, wo so viel auf dem Spiel steht, in einer, wie gesagt, eher unsicheren Weltlage mit eher unsicheren Akteuren übrigens, die die EID pushen. Das muss man vielleicht mal noch wissen. Wer pusht die eigentlich im internationalen Raum? Also da ist einerseits die EU, die selber, muss man sagen, nicht glückliche Tendenzen zeigt in puncto Grundrecht und Überwachung. Also die EU baut ihren Überwachungsapparat zunehmend aus, ob das so Sachen wie Chatkontrolle, eigentlich so die Auflösung von digitalen Briefgeheimnissen, was ja leider inzwischen sogar ein bisschen in die Schweiz übergeschwappt ist, da mit dem VÜB. Also das sind Sachen, die wir alle müssen rundherum ablehnen. Das ist klar, das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Wer ist so schon da drin? Das ist die USA, die die EIDs pusht, also ein Hort von Big Tech. Dann ist es China, wo ein sogenanntes Social Scoring System hat. Im Zentrum von jedem Social Scoring System auf dieser Skala sind digitale Identitäten. Weil man muss Individuen einzeln können beurteilen und behandeln. Und das ist
das
nur so
möglich.
Es geht sonst gar nicht, genau. Darum muss man jetzt auch ein bisschen hellhörig werden. Also, und das ist China, die haben menschenrechtliche Probleme, sehr offensichtlich. Und dann ist es Indien. Und das ist auch ganz spannend. Also Indien ist ja eher so ein bisschen auf einem Annäherungskurs zu China, kann man sagen. Und die Sache ist auch das, die haben das auch so eine E-Idee lanciert. Und das ist übrigens ein bemerkenswerter Fall. Der wird auch in der Akademie als Lehrstück vorgeführt für ganz eine schlechte Digitalisierung, die Idee in Indien. Weil die ist eingeführt worden vor, ich glaube, etwa 8 Jahren als freiwillig. Und die hat sich nachher so entwickelt, dass es immer weniger freiwillig geworden ist. Die Leute müssen immer mehr haben müssen über das machen. Jetzt geht eigentlich fast nichts mehr ohne das. Und es hat so, also Indien hat andere Herausforderungen als wir und es ist ein krasses Beispiel, aber ich tue es da gleich nennen. Die haben sogar so ein Problem gehabt, dass Leute nicht mehr an Nariko sind, weil sie hätten müssen über die ID zugreifen. Also, und das ist wirklich bekannt, da kann man im Internet nachlesen, es hat einen Artikel von namhaften Zeitungen, die über das, Bescheid wissen. Genau.
Gut, ich bin sowieso Fan davon, dass wir in der Schweiz ein langsames System haben und zuwartet mit irgendetwas, bis alle anderen alle Fehler gemacht haben und dann kommen dann mehr und machen dann ein Gesetz. Vielleicht, wenn überhaupt, machen wir dann eins, das funktioniert. Das ist the beauty auf unserem wunderschönen Land. Und darum bringe ich auch noch etwas dazu, wo mir auch noch in den Sinn kommt. Wir haben mal einen alten Bauer in der Innerschweiz gesagt, er stimme grundsätzlich immer Nein, weil Ja kann man nur eine stimmen, Nein kann man mehr als eine stimmen. Das ist vielleicht sehr laienhaft, aber ich tendiere dazu, wenn man Zweifel hat und die gut begründen kann, wie sie das können, dann sollte man, glaube ich, einfach zuwarten. Monika Amgwert, Generalsekretärin von Digitaler Integrität, danke vielmals, haben Sie sich Zeit genommen. Danke vielmals für die sachliche Diskussion. Das ist ein Beitrag zur Meinungsfindung für eine wichtige Abstimmung, die viele von uns wahrscheinlich unterschätzen. Danke euch allen fürs Zuhören, danke fürs Abonnieren, fürs Unterstützen von dem Journalismus. Das Feedback kann man auf nebelspalter.ch hinterlassen. Ich tue unten das Argumentarium verlinken, selbstverständlich auch von den Befürwortern. Und dann freue ich auf weitere Beiträge zu diesem Thema einen guten Tag. Und es muss sich niemand entschuldigen, wenn er da Nein stimmt zu dieser Vorlage. Merci und auf Wiedersehen.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.